Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Erfolg heiligt nicht jede Mittel und nicht jeder Erfolg ist einer, der mit vernünftigen und guten Verhaltensweisen verknüpft ist. Kein Unternehmen kann als One-Man-Show geführt werden. Also die Zeiten sind ja endgültig vorbei.
Die Rechtfertigung, die dann stattfinden, sind, ich muss so sein, damit das Unternehmen erfolgreich ist.
Das fühlt sich so leicht an, diese Routine. Man fühlt sich wohl darin, bis man sie einfach nicht mehr abstreifen kann.
Ich bin überhaupt erst CEO geworden, weil ich so bin, wie ich bin.
Es ist immer dieses Siegen, sich durchsetzen und besser sein als andere.
Gerade in dieser vernetzten und auch extrem komplexen und unsicheren Welt ist die Fähigkeit zu disziplinierter, vertrauensbasierter Zusammenarbeit das Goldmerkmal für Erfolg.
Sind die Vorbilder von früher, an denen wir uns orientiert haben, sind das eigentlich noch Vorbilder, die heute gut für uns sind?
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
Ja, und wir hoffen, Sie hatten gute Wochen. Ja, wir kommen etwas später als sonst, mit einer lockeren Woche Verspätung, weil hier war Krankenlager angesagt.
Ja, wie mehr oder weniger die ganze Republik. Ich habe eben vorhin gelesen, jeder achte Deutsche zeigt Erkältungssymptome.
Also du hattest nicht nur Erkältungssymptome, du warst ein ganzes Symptom.
Ich war ein Krankenlager.
Insofern kommen wir tatsächlich eine Woche später.
Genau. Aber bevor wir mit unserem Thema heute starten, haben wir was zu feiern. Und zwar etwas, was im letzten Jahr wirklich etwas ganz Besonderes war. Sie als Zuhörer. Also wir sind wirklich echt begeistert, wie und mit welcher Vielfalt und wie inspirativ Sie mit den Dingen und mit den Impulsen umgehen, die wir Ihnen über den Zaun werfen sozusagen, wie Sie die Dinge weiterdenken und auf Ihren eigenen Kontext beziehen. Es ist wirklich faszinierend und zwar ist es sowohl beruflich als auch privat.
Ja, und ich fand das so toll. Also wir wollen mal beispielhaft eine Zuhörerreaktion rausnehmen. Ja,
unsere Lieblingsreaktion.
Ja, die war so besonders entzückend, weil man kommt ja auf so etwas gar nicht. Sozusagen, auf welche Beispiele Sie das dann in Ihrem Kontext referenzieren, das finde ich echt total klasse. Und zwar hat das einer der Hörer, hat es tatsächlich auf seine Familie referenziert. Und es ging, Sie erinnern sich in der Folge, um produktiven Paranoia, also wir haben über die VUCA-Welt gesprochen, die disruptive Welt, in der unsere Erfahrungen praktisch wertlos werden und wir unsere Routinen loslassen müssen und uns ganz neuen Herausforderungen stellen müssen. Und dort hat er sehr schön auf seine Familie referenziert und so weit zurückgeblickt. Heute sind es 3 Kinder, aber sie fingen eben mit 2 Kindern an und das waren dann gleich Zwillinge. Und das ist natürlich immer ein...
Das ist VUCA.
Das ist pure VUCA-Welt. Das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung. Das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, wenn man keine Zwillinge hat. Aber schon allein der erste Ausflug sozusagen mit Wickeltasche, Fläschchen und Picknickdecke, das war schon die VUCA in Reinkultur und dieser riesige Zwillingskinderwagen. Und dann sind sie eben am Abend tatsächlich müde nach diesem ersten schwierigen Ausflug nach Hause gekommen und haben ja gemerkt, dass sie mit Selbstsicherheit solche Abenteuer gemeinsam meistern können. Also sich der Herausforderung stellen, auf jede unvorhersehbare Herausforderung zu reagieren. Darum geht es eigentlich. Und er schrieb das so schön, das Ziel bei allen Aktivitäten in einer solchen VUCA-Welt ist nicht der Ausflug selbst, sondern das gemeinsame Lernen während des Ausflugs.
Das finde ich total genial.
Ist toll, also, ne?
Das finde ich einfach total genial, weil damit gelingt einfach jeder Ausflug.
Ja, genau.
Weil du lernst immer was.
Ja, und das ist genau die Haltung, die wir auch eben in dieser VUCA-Welt brauchen, Herausforderungen anzunehmen, also gleich mit dem riesen Zwillingswagen den ersten Ausflug machen, ausprobieren, im Nachhinein gelerntes reflektieren. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, diesen Modellversuch in einer VUCA-Welt wirklich anders umzugehen und sich im Grunde neue Routinen aufzubauen. Also ganz herzlichen Dank für diesen Einblick.
Ja, es war ein toller Beitrag und irgendwie einfach auf Familie als eine Leadership Challenge zu schauen.
Ja.
Finde ich einfach eine total interessante Perspektive. Da kann man viel daraus lernen, wirklich.
Ja, er schrieb auch so eine Unlearning Hierarchy, ja, auch wie sie heute mit Herausforderungen in der Familie umgehen. Das ist genau dieses. Also immer wieder sozusagen gemeinsam lernen und gemeinsam diskutieren. Das ist eigentlich das, wie man sich es im schönsten und im besten Sinne von einem Führungsteam erwartet.
Genau. Also vielen herzlichen Dank für diese ganz besondere Inspiration.
Genau.
Ja, VUCA, also Volatilität, Unvorhersehbarkeit, Komplexität und Ambiguität, also Vieldeutigkeit, ist ja heute wieder der Aufhänger unserer jetzigen Folge. Denn es ist ja etwas, was uns in unserer Welt jeden Tag begleitet. Und so gegen Ende des Jahres ist es ja immer mal eine gute Gelegenheit, mal so einen Schritt zurückzutreten und sich mal ein paar grundsätzlichere Fragen zu stellen. Und gerade in einem so extremen Jahr, finde ich, also wie wir es zumindest empfunden haben,
ja,
sollte man diese Gelegenheit nutzen und es wirklich ab und zu mal tun, aus dem Gefecht heraustreten und mal von oben so ein bisschen draufzuschauen. Und das ist natürlich für jede Führungskraft wichtig.
Ja, es ist für jede Führungskraft wichtig und für uns, wir haben es auch gemerkt, unter Druck, und das haben wir schon häufig erwähnt, fallen wir ja alle in so erlernte Routinen zurück, ne? Und gerade in diesem extremen Jahr mit der Wirtschaftslage, mit dem weiteren Krieg, dieser sich potenzierenden Polykrise, steigt der Druck ja unglaublich und wir alle spüren, wir versuchen auf erlernte Routinen zurückzugreifen, die aber vielleicht gar nicht mehr wirksam sind. Ne? Das ist so,
genau.
Man greift auch eben auf Vorbilder zurück und genau da sind wir beim Thema. Darüber möchten wir heute sprechen. Das ist uns in der letzten Zeit immer wieder begegnet. Welche Vorbilder haben wir eigentlich? Wem eifern wir nach?
Welche Vorbilder prägen eigentlich unsere Einstellung und unser tägliches Verhalten?
Ja.
An wem orientieren wir uns eigentlich, sowohl unbewusst als auch bewusst? Und die entscheidende Frage ist ja, sind die Vorbilder von früher, an denen wir uns orientiert haben, sind das eigentlich noch Vorbilder, die heute gut für uns sind?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Das haben wir auch bei Superforecasting schon mal gestellt, weil wir uns ja in ganz veränderten Bedingungen bewegen heutzutage. Und wenn wir auf Vorbilder gucken, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht von den frühkindlichen Prägungen sprechen, die uns immer wieder einholen und unser Verhaltensmuster prägen. Also wenn ich in einer Familie mit Konflikt
so ganz
aufgewachsen bin, ne?
Genau.
Oder in Harmonie, in Vertrauen etc., dann eigne ich mir bestimmte Verhaltensmuster implizit an. Das geschieht quasi unbewusst. Und die tragen wir natürlich in uns und die prägen auch unser Führungsverhalten. Aber das meinen wir hier im Moment gar nicht unter Vorbildern. Ne?
Nee, also uns geht es ja heute um die bewussten Vorbilder, die wir irgendwann mal im Laufe unseres Lebens aufgesammelt haben, mehr oder weniger. Also die wir uns im Laufe unserer Karriere oder unserer Entwicklung suchen und die uns dann weiterhin beeinflussen.
Und wenn wir auf uns selbst gucken, starten wir einfach mal damit, dann ist das schon spannend. Das wird einem erst wirklich beim bewussten Reflektieren so klar vor Augen geführt. Wenn ich an ein Vorbild denke, denke ich nicht an jemanden, der in einer Führungsposition ist, sondern ich denke tatsächlich an meinen Vater, der mir ganz stark in seiner Art und Weise, wie er das Leben angegangen ist, eine innere Freiheit und Unabhängigkeit vorgelebt hat. Immer darauf bestrebt war, das, was ihn innerlich antreibt, wirklich auch zu leben. Also bei ihm war das Wort, ja. Er hat Wörter geliebt. Er hat mit dem Wort gearbeitet, dann auch Bücher geschrieben. Das ist etwas, wo er von klein auf wusste, das treibt ihn an, das begeistert ihn, dafür möchte er leben. Und dieses Thema Unabhängigkeit und innere Freiheit, das habe ich erst im Nachhinein viel später gemerkt, wie stark mich das auch tatsächlich antreibt, dass das tatsächlich ein Vorbild war, jetzt ganz unabhängig von anderen wunderbaren Verhaltensweisen und Werten, die er hatte. Aber dass das mich so stark angetrieben hat, weil ich habe mich immer gefragt, warum ich in der Corporate Welt so unglücklich bin. Ich war da zwar erfolgreich, aber ich war einfach unglücklich. Das war nicht mein Habitat.
Gegen deinen inneren Kompass, ja.
Genau. Und das ziehe ich natürlich heute so im Rückblick auf das, was mein Vater mir mitgegeben hat und dass er für mich tatsächlich ein Vorbild war, zurück, ne? Was ist denn mit deinem Vorbild?
Ja, also natürlich, also mein Vater ist sicherlich auch in seiner inneren Haltung und in seiner positiv-stoischen Gelassenheit ein großes Vorbild für mich in vieler Hinsicht. Aber ich habe halt noch so andere Vorbilder, die vielleicht so ein bisschen näher und weniger fundamental sind. Und ein Beispiel ist für mich Charles Handy. Mhm. Den kennt vielleicht heute gar keiner mehr. Der war vor 20, 30 Jahren so ein... ja, so ein Management-Vordenker, aber nicht in so einer trivialen Art und Weise nach dem Motto, die 7 Erfolgsgeheimnisse von Supermanagern, sondern das war jemand, der sehr, ich sag mal, philosophisch und so ein bisschen gegen den Strich, also ein bisschen anders über die Themen nachgedacht hat.
Immer ein frischer, neuer Blick.
Frischer, neuer Blick, und der hat immer so schöne Begriffe geprägt wie eine Lebenshaltung der Decent Sufficiency. Also des ordentlich Ausreichenden. Er hat einfach so ein paar Begriffsprägungen, wo ich sage, so möchte ich auch mal denken können. Das heißt nicht, dass ich die Person vergöttere, aber so als inspiratives Vorbild fand ich das unheimlich prägend irgendwie. Und daran arbeite ich mich ja noch immer ab.
Also sozusagen wie so ein Impulsgeber mit einfach klugen Gedanken. Ne?
Genau.
Ja, insofern ist natürlich die Frage, und die wollen wir hier erstmal groß stellen, und dann gucken wir natürlich nochmal sehr speziell hin, weil wir gucken natürlich auf den Führungskontext. Aber die Frage ist natürlich an Sie als Hörer, was sind Ihre Vorbilder? Also explizit ganz bewusst gewählte Vorbilder, vielleicht auch unbewusste Vorbilder, dessen Sie sich dann bewusst werden in der Reflexion. Ja. Das sind Vorbilder, das können Vorbilder im engen familiären Kreis sein, also wie bei mir oder wie bei dir in den frühen Studienjahren. Aber es gibt eben auch Vorbilder im engeren beruflichen Kontext. Und das ist ja das, was wir täglich spüren.
Ja, genau. Also wenn wir in irgendwelchen Workshops mit Führungsteams sitzen und fragen, was sind denn Ihre Vorbilder, dann sind es natürlich vor allen Dingen immer Vorbilder, die im weitesten Sinne mit der eigenen beruflichen Erfahrung verknüpft sind. Also das kann ein Ex-Chef sein, und zwar im Positiven wie im Negativen. Also entweder so will ich sein oder so will ich auf gar keinen Fall niemals sein. Also so aus der wirklich eigenen persönlichen Erfahrung. Aber es können natürlich auch echte Ikonen des Managements sein, also Vorbilder von Managern, die ganze Generationen geprägt haben.
Ja, das ist ja das, was wir auch tatsächlich spüren. Und mich hat, also diese Frage hat mich echt so ein bisschen von der Seite kalt erwischt. Neulich hat mich jemand gefragt, was mich in diesem Jahr besonders überrascht hat. Mhm. Also so im beruflichen Kontext, ne? Sozusagen. Was hat mich besonders überrascht? Ich meine, wir machen diese Arbeit jetzt seit über 20 Jahren in dieser Selbstständigkeit. Und was hat mich besonders überrascht? Und meine ganz spontane Antwort, also das kam wie aus der Pistole geschossen, war, ich bin überrascht, wie lange der Schatten veralteter Vorbilder ist.
Ja, kann ich total verstehen.
Ja, und dass zweifelhafte Führungsvorbilder immer noch ihre Macht im Management haben. Also bei uns ist das ja fast täglich ein Déjà-vu, und das hat sich seit 20 Jahren nicht geändert. Und das haut mich echt um.
Ja, bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Das war wirklich in diesem Jahr gehäuft, könnte man sagen. Denn ich meine, in diesem Jahr, wenn man zurückblickt auf unsere Klientenarbeit, haben wir wirklich an höchster Stelle, also CEO oder höchstes Leadership-Team, wirklich 4 Manager oder CEOs erlebt, die wirklich ja so gegen alles sprechen, was heute als gute Führung diskutiert wird.
Ja.
Es gibt diesen ganzen Kanon des Wahren, Schönen und Guten, und dann kommst du in ein Unternehmen, wo ein CEO dominant ist, einschüchternd, angstverbreitend. Also wirklich sozusagen das Gegenteil von allem, was heute gute Führung ausmacht. Also da reden wir dann nicht über psychologische Sicherheit, über Vertrauen, über Growth Mindset, sondern ein komplett gegensätzliches Führungsmodell von vorgestern, könnte man meinen. Und das findet man eben in einer ganzen Reihe von Firmen noch. Und das ist wirklich ganz erstaunlich.
Wir reden jetzt nicht über kleine Firmen, sondern wir reden über echte Brands. Ne?
Ja,
also die
genau.
Kennt jeder, das ist so. Und trotzdem ist das... Also, es war erschreckend, auch in der Macht, wie stark diese Verhaltensweise.
In der Reinheit des Typus.
In der Reinheit des Typus. Also, es hat uns echt geschockt, denn diese Manager auf höchster Position machen sich in diesen disruptiven Zeiten eben ihre erlernten Routinen zunutze und leben sie in Zeiten der Verunsicherung extrem aus. Und ich habe das Gefühl, dass gerade diese Zeiten der Verunsicherung, da greifen sie nochmal auf diese früh erlernten Routinen zurück und das gibt ihnen Sicherheit. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir in diesen extremen Zeiten leben und dass diese Reaktion oder diese Verhaltensweisen, diese Routinen so extrem gelebt werden. Das gehört zusammen, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube auch. Also dieses Thema Druck, und Druck haben Unternehmen im Augenblick ja wie eigentlich nie zuvor in den letzten 30 Jahren. Dieser Druck verengt eben die Perspektive. Und die Perspektivenverengung führt dazu, dass man sich auf diese ja archaischen Verhaltensmuster irgendwie zurückzieht. Ja, das ist wie so ein Autopilot. Ja, man reflektiert nicht mehr, man geht nicht mehr mit einem offenen Visier durch die Welt, sondern man ist irgendwie in so einer Art Survival-Modus. Und dieser Survival-Modus ist eben offensichtlich wirklich dieser angestammte und in früheren Karrierephasen erlernte.
Ja, wir fragen uns also heute, welchem Vorbild eifern viele Manager immer noch nach? Denn wir sehen da schon ein Muster. Und was zeichnet diese Manager aus? Und dann schließlich die dritte Frage, die muss natürlich kommen. Welche fatalen Folgen können diese noch immer wirksamen Vorbilder haben? Darum geht es heute. Drei Fragen. Welches Vorbild ist immer noch wirksam? Das ist ja die erste Frage, denn es sind ja schon Muster und wie wir gesagt haben, es ist immer der gleiche Typus oder die gleichen Verhaltensweisen. Das heißt, irgendwo muss das herkommen.
Ja, genau.
Also, sowas das fällt Zufall. Nicht vom Himmel.
Das ist kein Zufall.
Also welchen Idolen folgen viele unbewusst? Und ich meine, das wissen wir alle, gerade in der jüngsten Zeit tauchte in Führungskreisen immer natürlich ein Name auf. Das war Elon Musk, bevor er sich mit seinen politischen Aussagen und Twitter dann komplett unmöglich gemacht hat.
Gott sei Dank, ja.
Aber die ursprüngliche Anziehungskraft von ihm ist ja durchaus nachvollziehbar. Was ich spannend finde, das gilt für ihn genauso wie für andere Vorbilder. Es wird immer nach dem Ergebnis gewertet, nie nach der Einstellung und dem Verhalten.
Und das ist ja wirklich faszinierend. Also in der Medizin gibt es ja diesen alten Grundsatz, wer heilt, hat Recht. Und das ist offensichtlich eine Perspektive, die auch im Management irgendwie sich zum Grundsatz entwickelt hat, nach dem Motto, wer Erfolg hat, handelt richtig. Und das ist eben aus meiner Sicht eine völlig unzutreffende Perspektive. Also Erfolg heiligt nicht jede Mittel und nicht jeder Erfolg ist einer, der mit vernünftigen und guten Verhaltensweisen verknüpft ist. Und das muss man einmal verstehen und auseinandernehmen. Und Musk ist ein gutes Beispiel dafür, dass Erfolg eben auch mit sehr zweifelhaften Mitteln entstehen kann.
Aber ist ja nicht das einzige Beispiel.
Ne? Nee, ist nicht das einzige Beispiel. Denn die Frage ist ja, wie führt er eigentlich? Und unterscheidet er sich eigentlich da von dem Manager-Idol der letzten 40 Jahre, also von Jack Welch? Denn niemand hat ja die Managerwelt, wenn man so sagen kann, in den letzten 40 Jahren so entscheidend geprägt, was das Denken und Handeln angeht, wie Jack Welch. Und das finde ich das Faszinierende, und das haben wir eben an diesen Beispielen dieses Jahr gesehen, dass er noch immer so eine unglaubliche Kraft entfaltet.
Jack Welch, das ist wirklich tatsächlich der geistige Vater des erfolgreichen Managements für die Generation heutiger Top-Manager. Weil die befinden sich in den 50ern, so Ende der 50er, Mitte, Ende der 50er, sind an der Spitze der Unternehmen angekommen und haben ja in ihren frühen Jahren sich wirklich von diesem Idol Jack Welch sehr, sehr stark beeinflussen lassen. Und das wirkt weit über diese Generation heutiger Top-Manager hinaus, weil sie sind ja quasi Vorbilder der Führung für die nächsten Ebenen.
Ja, genau. Ich meine, das ist nur die Generation wie wir, die so in den 80er, 90er Jahren studiert hat, in der Zeit die ersten Schritte ins Management machte. Und heute, wie gesagt, 30 Jahre später, sind die in unserem Alter, Mitte 50, Anfang 60, und sind eben genau da angekommen, wo eine erfolgreiche Karriere endet, ganz an der Spitze des Unternehmens. Und da haben sie aber eben genau diese Verhaltensweisen oder diese Muster dieser Ikone Jack Welch mitgenommen und glauben höchstwahrscheinlich, dass das ihr Erfolgsmodell ist.
Absolut. Lass uns, bevor wir da tiefer reingehen, noch mal ganz kurz auf Jack Welch gucken, was ihn ausmachte. Also ist klar, dass er Generationen von Top-Managern prägte, die heute den Ton angeben und die Rollenmodell für die Talente der Zukunft sind. Das sind diejenigen, die heute an der Spitze sehen und du guckst immer nach oben, weil du guckst deswegen als Talent, als Führungstalent nach oben, weil dort die Währung für Erfolg und Karriere definiert wird.
Genau.
So wie ich mich, wenn ich mich so verhalte wie die da oben, dann werde ich erfolgreich sein. Das ist ja das Versprechen dabei. Und das ist eben sehr stark tatsächlich nach wie vor von Jack Welch geprägt.
Genau, also wer war er? Viele von uns haben wahrscheinlich so ein bisschen sogar ein Bild von ihm. Es ist so ein typisch amerikanischer Manager mit Haifischlächeln. Er lächelte einem immer von allen möglichen Buchcovern entgegen, wenn man irgendwelchen Flughafenbuchhandlungen vorbeischlich. Also Jack Welch war 1981 bis 2001 Vorstandsvorsitzender oder CEO des US-amerikanischen Industriegiganten General Electric. Und General Electric muss man sich vorstellen wie Siemens auf Speed. Ja, also ein Riesenkonglomerat von unterschiedlichen Industrien, große Financial Services, Arm und so weiter und so fort. Also ein Riesen, eigentlich das größte Unternehmen der USA in der Zeit. Und er war eben als Chef von GE wahrscheinlich der wirkmächtigste und ja bedeutendste dieser heroischen CEOs der 80er und 90er Jahre. Das gab ja damals so ein Hype, dass CEOs im Grunde wie Popstars gefeiert wurden.
Ja.
Und er war wahrscheinlich der Popstar unter den Popstars. Jack Welch stand für eine einzige ganz klare Überzeugung. Business is a game. And winning that game is a total blast. Das ist alles ein großes Spiel, aber dieses Spiel zu gewinnen, das ist echt der Hammer. Und für ihn war eben im Prinzip die grundlegende Perspektive, Konfrontation ist eigentlich der Dauerzustand. Also Confrontation is the steady state. Das heißt, Siegen war für ihn das essentielle Ziel in jeder Form von Interaktion. Also Siegen, darum ging es ihm. Und der kometenhafte Aufstieg von Jack Welch nährte natürlich diesen Fokus auf Siegen, denn der Aktienkurs von GE stieg in den 20 Jahren von 1980 bis 2000 immerhin mal um das 40-fache.
Ja, es war unglaublich.
Also scheint was dran zu sein. Ja, also Siegen scheint nicht schlecht zu sein.
Nee, genau. Also wirklich schwer mit anderem vergleichbar. Und selbst nach dem beispiellosen Absturz von GE, von General Electric, blieb der Einfluss von Welchs Gedankengut ungebrochen. Und das ist quasi einzigartig.
Ja, das ist auch so merkwürdig.
Und sowas haben wir wirklich nicht nochmal erlebt. Er war und er ist nach wie vor eine Heldenfigur. Und wir kennen so viele Führungskräfte unterschiedlichster Unternehmen, die zum GE Training Center nach Crotonville pilgerten,
genau.
Um zumindest ein wenig teilzuhaben an den berühmt-berüchtigten internen Trainings. Und wir kennen tatsächlich ja viele Ex-GEler, die dann heute so ein bisschen selbstironisch davon sprechen, ne, bist du auch in Crotonville gechippt worden? So nach dem Motto, das war fast sektenartig.
Ne? Ja, fast sektenartig, das ist genau richtig. Crotonville gechippt, genau. Und was macht es eigentlich aus, dieses Gechippt-Sein in Crotonville?
Ja, wie bist du dann?
Wie genau. Bist du dann? Also du bist es gewohnt, schnell zu entscheiden, in schnellen Routinen zu denken. Aber was vor allen Dingen dir eingeimpft wird, ist dieses Siegen, dieses Siegen wollen um jeden Preis, das Heldenhafte und dieses angstfrei sich durchsetzen wollende, diese Dominanz und das alles auf Basis eines tief rationalen Managementbildes. Aber es hat eben eine gewisse Grundaggressivität, in der das Siegen im Zentrum von allem steht. Das haben diese Manager eben zutiefst verinnerlicht und darum geht es ihnen im Kern immer, immer wieder um dieses Siegen.
Ja, und das Interessante ist ja, so Zitate von Jack Welch hören sich gar nicht so schlecht an, aber sein Verhalten ist ein anderes. Diesen Unterschied zwischen Sagen und Tun haben wir ja schon häufig beobachtet. Man denke nur an das Beispiel Kaspar Rohrstedt, der große Reden geschwungen hat über Führung, empathische Führung.
Und Teamwork, ja.
Genau, sein starkes Team, aber es anders gelebt hat. Ne? Also Sagen und Tun ist dort kongruent sozusagen.
Nee, genau. Und das ist aber eben das Interessante, dass man immer wieder erstaunlich häufig immer noch an der Spitze von Unternehmen eben Manager findet, für die dieses Management nach Methoden von GE wirklich noch so etwas ist wie ein Goldstandard. Also, that's the way to do it.
Ja.
Dem eifert man nach. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das nicht vielleicht übertrieben? Ich meine, Jack Welch ist irgendwie ein paar Jahre tot und GE ist im Wesentlichen Geschichte. Aber nein, 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 ist es nicht. Also dieses Jahr hat uns bewiesen, Tote leben länger. Und zwar in den Köpfen derer, die sich an ihnen orientieren und die diese Verhaltensweisen, die ihnen vielleicht auch am Anfang ihrer Karriere Sicherheit, Richtung und Klarheit gegeben haben, diese Verhaltensroutinen verwenden sie weiter unter völlig veränderten Bedingungen.
Ja, und ich finde das so spannend, weil ich meine, viele finden ja auch Satya Nadella, den CEO von Microsoft, sozusagen als ein großes Führungsvorbild. Und wir würden das ganz, ganz fett unterschreiben. Wir haben ja auch einen Podcast über ihn gemacht, wo wir ihn gefeiert haben. Und viele bekennen sich auch zu seinen Verhaltensweisen und finden sein Führungsvorbild toll. Mit Empathie, dem Thema Zusammenarbeit, dem Thema, sich ständig persönlich weiterzuentwickeln, sozusagen, da nimmt er sich selbst nicht raus. Er ist ein super starkes Führungsvorbild, aber ehrlich gesagt, das Jahr 2023, die Realität, unsere tägliche Realität in der Arbeit mit Managern an der Spitze von Unternehmen war eine andere. Da stand Jack Welch mittendrin dick im Raum. Eindeutig.
Absolut.
Also das ist das Verrückte, ja. Man sieht diese tollen Vorbilder wie Satya Nadella, aber im Leben findet etwas anderes statt.
Ja, und das ganz Interessante ist ja auch, dass man diese GE-Manager eben in allen möglichen Funktionen und in allen möglichen Industrien findet. GE war ja so ein breites Konglomerat, die hatten ja alles von Kühlschränken über, ich wollte gerade sagen Atom-U-Boote, aber also von Kühlschränke über U-Boote, über Financial Services und so weiter und so fort. Medizintechnik, also war ja alles. Und deswegen findet man diese Manager eben auch in diesen ganzen unterschiedlichen Branchen wieder. Ja, selbst in der Financial Services Industrie, also in der Versicherung.
In der Versicherung, in der Automobilindustrie.
Überall. Medizintechnik. Genau, in der Medizintechnik haben wir ja noch diesen schönen Manager, der von seinen Mitarbeitern genannt wurde. Dieter the Dentist.
Ja.
Also Dieter, der Zahnarzt, weil die Besprechung mit ihm immer so schmerzhaft war.
Ja. Ja.
Also, und er hat das sogar noch sich selber so zitiert, ja, und benannt.
Ja, das ist das reale Leben. Und man fragt sich immer, warum das tatsächlich so ist. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet. Natürlich ist diese Verhaltensweise, dieses klare Auftreten, dieses dominante Auftreten. Das
aggressive Auftreten, muss man sagen.
Aggressive Auftreten ist natürlich mit einem klaren Versprechen verbunden. Also einfache Antworten, anknüpfungsfähiger, ja, einfach und wirksam.
Ne? Ja, publikumswirksam zumindest. Also das ist zumindest ja, das ist ja so ein, wie so ein Heilsversprechen. Ja, nach dem Motto, wenn du dich zum Sieger entwickelst, dann kannst du es schaffen. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, als wenn du ein Buch schreibst wie unser Lieblings-Leadership-Professor Ron Heifetz mit dem Titel Leadership Without Easy Answers.
Das kann kein Bestseller werden.
Das kann kein Bestseller.
Without easy answers, no, go, no way.
Write a Bestseller and then call it like that. Ja, also das, genau, es sind eben genau die einfachen Antworten und dieses strahlende Siegen, was die Leute offensichtlich immer noch in irgendeiner Art und Weise begeistern.
Also, wir haben uns sozusagen als Auftakt damit beschäftigt, welches Vorbild ist immer noch wirksam. Das war unsere schmerzhafte Erfahrung in diesem Jahr. Gleich geht's zur nächsten Frage. Zweite Frage ist, was zeichnet diese Manager, die diesem Vorbild immer noch folgen, eigentlich aus? Wir haben schon so ganz leicht anskizziert, aber wir wollen da noch mal tiefer rein, weil das ist wirklich spannend, das noch mal besser zu verstehen. Denn siegen wollen à la Jack Welch ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Ne? Es wird ja auch immer von Führenden propagiert, um zu Höchstleistungen anzustacheln. Also das ist ja erstmal nichts, etwas, wo man sagt so, nö, wollen wir nicht.
Nee, wollen wir nicht. Mittelmaß ist uns genug.
Ja,
nein,
genau.
Darum geht
will
es
ja
nicht.
Kein Mensch.
Nee. Aber ich meine, wenn du dir mal die letzten 20 Jahre anschaust, die wir gemeinsam Klientenarbeit machen, welches Unternehmen ist eigentlich ohne Slogan ausgekommen wie Gewinnerkultur? Winning Teams, Winning Culture, Winning Whatsoever. Also jedes Unternehmen greift auf diese Gewinnen, auf diese Siegen-Metapher zurück, wenn es darum geht, die Kraftreserven der eigenen Mitarbeiter zu versuchen, am besten zu nutzen. Es ist immer dieses Siegen, sich durchsetzen und besser sein als andere.
Ja, und wenn das nicht in der Balance gehalten wird, und das ist ja genau die Krux hier, sondern wenn Siegen zum Selbstzweck erhoben wird, dann haben wir das Problem. Ne?
Ja, genau, denn es gibt sozusagen Risiken des Siegens oder Risiken dieser Siegermentalität, so eine Art dunkle Seite des Siegens. Und man muss sich als Führungskraft genau dieser dunklen Seite eben schon sehr bewusst sein, um dann gegebenenfalls die positiven Seiten so zu nutzen, dass man die negativen Seiten nicht gleichzeitig mit einkauft.
Also, ich meine, das haben wir sowohl vor 20 Jahren in unserer Corporate Career gesehen, sozusagen, als wir noch in Unternehmen waren. Und wir haben es in der ganzen Phase unserer Selbstständigkeit erlebt. Top-Manager, mit denen wir arbeiten, sind leidenschaftliche Sieger. Das ist ganz klar. Sie haben sich im Laufe ihrer Karriere mit Energie, Entschlossenheit und Siegeswillen gegen andere durchgesetzt.
Ja, klar. Ne?
Und ist damit an die Unternehmensspitze geschafft. Also du schaffst das nicht durch Nettsein.
Nee, du schaffst es nicht durch Nettsein. Also es ist immer Willensstärke, sich durchsetzen können,
genau.
Leistungsorientiert zu sein und ja dominant rechthaberisch ganz oft. Ja, also
ja,
wir
leider.
Haben eine ganze Reihe von Klienten vor Augen.
Ja.
Und was die eben alle gemeinsam auszeichnet, ist diese Perspektive, der Zweite ist nur der erste Verlierer.
Mhm.
Ja, also trotz aller populären Bekenntnisse zu Teamplay oder Zusammenarbeit, das wissen wir ja, denken die im Wesentlichen schwarz-weiß oder dichotomisch. Ne? Also die denken immer nur sie und die anderen und ich als Sieger, die anderen als Verlierer. Und deswegen sehen sie die Welt eben als so eine Art permanenten Konkurrenzkampf und sie sehen sich selbst eben im Wettstreit um Position, um Status, Macht, Einfluss und Erfolg. Ja? Und aus dieser Welt Sicht heraus ist es eben so, dass du eigentlich nur einem einzigen ja Imperativ folgst, der nämlich sagt, setze dich durch. Immer. Gegen alle.
Das Interessante ist ja, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, ist, dass sie im Grunde die Logik des Wettbewerbs als universales Prinzip sehen. Also außen wie innen. Also
genau,
Wettbewerb
genau.
Am Markt zwischen Unternehmen, das sozusagen diese Gesetze, die gelten eben tatsächlich auch nach innen und bestimmen das Denken und Handeln innerhalb des Unternehmens gegenüber den eigenen Peers, den eigenen Teammitgliedern, Kollegen etc. Ne?
Genau, und weil eben dieses Prinzip Wettbewerb eben sowohl vermeintlich auch innen gilt, deswegen ist es eben auch so selten, dass man dann mal einen Manager trifft, bei denen das nicht der Fall ist. Also ich erinnere mich an diesen Workshop, den wir gemeinsam gemacht haben, wo wir gefragt haben, ja, was ist denn sozusagen, was ist euer Antrieb und so weiter und so fort. Und viele kamen dann eben auch mit diesem Siegen. Und einer sagte eben von diesen Managern, tut mir leid, Siegen bedeutet mir gar nichts. Und dann erinnere ich mich noch an dieses irgendwie völlig verwirrte und ungläubige Staunen bei den Kollegen nach dem Motto, wie Siegen bedeutet dir nichts, deswegen sind wir doch eigentlich hier. Also es ist ja irgendwie wie so ein Fisch in der Schafherde irgendwie, eine ganz komische Situation.
Ja, sie konnten es gar nicht verstehen, weil eben die anderen tatsächlich Siegermanager waren. Und noch interessanter ist ja eigentlich, was passiert denn dann? Ne? Also wenn jeder glaubt, dieser eine oder der andere ist nur auf Siegen aus. Oder tickt genauso wie ich selbst, also ist auf Siegen programmiert, dann interpretiere ich natürlich auch jedes Verhalten durch diese Brille und verhalte mich entsprechend. Also es ist wie so eine Dynamik, die dann entsteht, die schwer sozusagen einzufangen ist.
Ja, du schließt von dir selbst auf andere eigentlich,
ja.
Wenn du in einer konfrontativen Weltsicht unterwegs bist, dann denkst du natürlich an jedes Team als eine Art Konkurrenzarena. Ja, und dadurch hast du eben im Grunde dann diese Konkurrenzspirale, die wir dann ja auch in ganz, ganz vielen Top-Teams beobachten, wo es im Grunde dann eben immer sofort darum geht, sich gegen den anderen durchzusetzen, Dominanz zu zeigen, den anderen zu challengen. Und all das sind ja eben genau diese konkurrenzorientierten Verhaltensweisen, die die Zusammenarbeit in so einem Top-Team so unendlich schwer machen.
Ja, also ich erinnere mich, dass es gibt ja immer so besondere Situationen in Workshops, wo ein CFO eines DAX-Konzerns sagte, ja, meine Eltern haben mich schon zum Siegen erzogen. Ja, das ist ganz tief drin, du wirst schon als Kind zum Siegen getrieben oder du machst Sportarten wie Unterwasser-Rugby oder dergleichen.
Unterwasser-Rugby, genau.
Wo du wirklich das Härteste des Härtesten tun musst, um dich durchzusetzen. Also Das ist tatsächlich so. Und damit wird das natürlich so, wie so, wenn das schon so früh angelegt ist, zum Teil der eigenen Identität. Und Edgar Schein hat das mal so, Management-Denker hat das mal so gut ausgedrückt. Er hat gesagt, tief drinnen denken viele, wenn du nicht gewinnst, verlierst du. Also tust du alles, dass du gewinnst, dass du der Erste bist.
Ja, genau. Und deswegen, und weil das eben so auch in der Kindheit dann oftmals schon angelegt ist, können ganz viele von diesen Managern eben dann auch gar nicht anders, als ihre ganze Aufmerksamkeit und Energie eben auf dieses eine Ziel zu verwenden. Ja? Sich so im Grunde in jeder Situation eine Überlegenheitsposition zu sichern. Und diese Überlegenheitsposition möglichst mit allen Mitteln zu verteidigen. Und das ist natürlich für Teamarbeit an der Unternehmensspitze absolutes Gift.
Und das ist ja das Problem. Also was du hier beschreibst, ist im Grunde handeln viele wie in einem Autopiloten. Das ist tief angelegt, tief als Verhaltensprogramm abgespeichert. Und Autopilot ist ja eigentlich genau ein passendes Wort, weil genau das hat ja die Neurowissenschaften gezeigt, dass es so etwas gibt wie ein Siegergehirn, das immer auf Siegen wollen programmiert ist. Das ist fest verdrahtet. Das ist schon irgendwie eine dolle Erkenntnis.
Ja, ja, ich meine, die Neurowissenschaften sind in der Hinsicht ja in den letzten Jahren wie ein Strahl in die Dunkelheit, weil sie im Grunde viele Dinge, die man an der Verhaltensoberfläche beobachtet, tatsächlich physiologisch erklären kann. Mhm. Und bei diesem Siegergehirn handelt es sich also wirklich um ein Gehirn, bei dem das Testosteron eine ganz besondere Rolle spielt. Das spielt es bei allen, aber dieses Siegerhirn ist eben ganz besonders auf Testosteron hin ausgeprägt. Und Testosteron ist ja dieses Hormon, das im Grunde die Aggression steigert.
Ja.
Testosteron steigert eben nicht nur die Aggression, sondern auch die Risikobereitschaft. Und deswegen sind eben diese Manager auch bereit, risikoreicher zu handeln, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
Was ja das Spannende ist, sind ja die Folgen des Siegens. Denn das Siegen wiederum, das ist ja wie so eine sich selbst bestärkende Dynamik. Wenn du dann gesiegt hast, wiederum führt das zu einer höheren Testosteronausschüttung. Und die wiederum wirkt auf Dauer wie ein Modellierer auf Körper, Geist und Verhalten. Das Gehirn bildet unter diesem Einfluss eben zusätzliche Testosteronrezeptoren aus. Also das stärkt nochmal genau diese Logik.
Im Grunde steigert dieses Siegen nochmal wieder den Wunsch, siegen zu wollen, dadurch, dass diese Rezeptoren dann ausgebildet werden. Und am Ende führt das eben dazu, dass dieses Siegerhirn so gepolt ist oder so strukturiert ist, dass es für die gleiche Menge Testosteron eben noch wiederum mehr ausstößt. Also es ist so ein bisschen, diese Forscher haben das ja so schön formuliert, die haben gesagt, the real effect of winning is physically shaping the brain. So that the brain behaves like a turbocharged car that pushes out more power for the same amount of gasoline.
Wie so ein Turbolader.
Genau, es ist wie so ein Testosteron-Turbo, könnte man vielleicht sagen.
Also das Siegen wird Managern, die diesem Typus folgen oder diesem Vorbild folgen, erst zur Bestätigung, zur Selbstbestätigung, dann zu einer Gewohnheit und schließlich zum Kern der eigenen Identität.
Ja, genau.
Sie bauen um sich quasi so eine Art Umfeld der Selbstbestätigung, in dem es um nichts anderes geht, als sich selbst zu beweisen, immer und immer wieder.
Ja, ich meine, Carol Dweck hat es mal so schön formuliert, die hat das genannt, ein Umfeld der sinnfreien Selbstvalidierung. Das finde ich total gut. Also es geht nur darum, sich selbst zu bestätigen.
Das ist das im Grunde die Logik, die neurowissenschaftlich auch dahinter steht. Das ist tatsächlich, wenn du einmal in dieser Logik und in dieser Spirale oder in diesem Teufelskreis, nenne ich das jetzt mal, drin bist, ist es wahnsinnig schwer, da tatsächlich rauszukommen.
Es ist eben wie du sagst, ein Teufelskreis. Und wir haben das ja in, ich würde mal sagen, unzähligen Klientensituationen auch erlebt. Also am Ende kommt dann so ein egozentriertes Bullying raus. Wirklich Management-Bullying. Und es gibt dann zwar so etwas wie taktische Allianzen zwischen diesen Managern, aber eben dann auch nur, solange sie zum eigenen Nutzen sind. Also wenn es dir nicht mehr nutzt, dann gibst du diese Allianz auf. Und in dieser von Rivalität geprägten Logik gibt es eigentlich überhaupt keinen Platz für dauerhafte, konstruktive Zusammenarbeit.
Ja, die Reaktion oder die Rechtfertigung, die dann stattfinden, sind, ich muss so sein, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Oder ich bin überhaupt erst CEO geworden, weil ich so bin, wie ich bin.
Genau.
Ne, und dann könnte man natürlich in dem Moment dann mal so eine kleine ketzerische Frage stellen, weil sie so sind, wie sie sind, oder vielleicht obwohl sie so sind, ja, genau, wie sie sind. Das könnte ja auch der Fall sein. Aber diese Selbstkritik findet nicht statt. Also es könnte ja auch wirklich durch andere befördernde Faktoren, ne, könnten sie, genau, an die Stelle Glück gekommen sein. Glück kann auch sein, ja. Aber dieses Obwohl, die Obwohl-Frage kommt nicht in den Sinn.
Nee, und das wäre ja auch ein tiefes Selbst in Frage stellen. Und das will man ja auf gar keinen Fall. Und das Problem ist eben, dass dann mit dieser Grundeinstellung, mit dieser Perspektive eigentlich tragfähige Zusammenarbeit eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, und einfach deswegen, weil der zentrale Punkt von Zusammenarbeit fehlt, Vertrauen.
Also der Klebstoff quasi.
Der Klebstoff, genau. Und wenn du nur mit so einem Me over We Mindset unterwegs bist, ist das natürlich absolutes Gift für jede Form der Zusammenarbeit im Unternehmen. Und zwar sowohl im Führungsteam, wo solche Alpha-Manager, solche dominanten Manager mit Kollegen zusammenarbeiten müssen, aber eben auch, wenn es darum geht zu sagen, was ist eigentlich der Shadow of the Leader, den ich in meine Organisation werfe. Also wenn ich so ein Konkurrenzmonster bin, in Anführungsstrichen, dann lebe ich das natürlich meiner Organisation vor und die verhalten sich genauso.
Ja, also das zieht sich dann in die gesamte Firma und das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Denn die Frage ist ja, also die Feststellung, die erste Feststellung ist, Siegermanager richten Schaden an. Das ist das, was wir tagtäglich spüren. Und die Frage ist, welchen Schaden genau richten sie an? Also die dritte Frage ist, was ist die Folge falscher Vorbilder? Ja, das ist das, was wir tatsächlich spüren in der täglichen Arbeit mit den Teams an der Unternehmensspitze.
Nicht nur, aber immer wieder auch, muss man vielleicht sagen.
Ja, dieses Jahr zu viel.
Dieses Jahr zu viel.
Irgendwie ist es
ein bisschen belastet. Aber ich meine, ja, normalerweise ist es ja, das würde man ja so im Grunde als No-Brainer bezeichnen, dass man nämlich sagt, kein Unternehmen kann als CEO, als One-Man-Show geführt werden. Also die Zeiten sind ja endgültig vorbei. Das Ende des heroischen Managements ist eigentlich seit 20 Jahren für niemanden mehr eine Überraschung.
Ja, gerade in dieser vernetzten und auch extrem komplexen und unsicheren Welt ist die Fähigkeit zu disziplinierter, vertrauensbasierter Zusammenarbeit das Nonplusultra, ja, das Goldmerkmal für Erfolg. Weil du kannst nicht alles alleine tun.
Also Entscheidungen müssen im offenen Dialog auf Augenhöhe getroffen werden, das ist mal klar. Ja, man muss konstruktiv ringen um die beste Lösung, weil niemand per se die beste Lösung hat. Unterschiedliche Perspektiven, Interessen, Auffassungen, Meinungen, Erfahrungen müssen ausgetauscht werden in so einem Leadership-Team. Denn nur so kommst du ja wirklich zur besten Lösung, die von allen getragen wird. Darum geht es ja bei diesem ganzen Thema Diversität eigentlich. Ja?
Absolut.
Wie kann ich eigentlich die kollektive Intelligenz eines solchen Leadership-Teams nutzen und nicht irgendwie sie einem dominierenden CEO unterwerfen?
Ja. Das ist ein wunderschöner Satz, den liebe ich ja wieder so. Die Qualität von Top-Managern zeigt sich erst in der Qualität ihres Streitens. Den muss man 5-mal unterstreichen und das wirklich für sich verständlich machen und für sich umsetzen, was das denn heißt und was ich als CEO dazu beitragen muss, um ein produktives Streiten für die beste Lösung zu ermöglichen.
Ja, genau. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder versuchen, in unserer Arbeit mit Top-Management-Teams nach vorne zu bringen. Was ist das fundamentale Prinzip? Das fundamentale Prinzip ist, offen und kontrovers in der Diskussion zur Entscheidung, geschlossen und konzentriert in der Umsetzung nach der Entscheidung. Das ist eigentlich das Erfolgsrezept herausragender Führungsteams.
Ja. Und trotzdem sehen wir in der Realität, gut, das ist auch eine Deformation professionell, ne? Weil wir arbeiten natürlich mit Führungsteams zusammen.
Wir Ärzte sehen ja überwiegend auch nur Kranke.
Ne? Also Ärzte sehen vorwiegend Kranke und so sehen wir in der Realität tatsächlich dysfunktionale Pseudoteams. Also das sind keine Teams, sondern das sind Gruppen von individualistischen Siegern, angeführt von einem individualistischen Sieger. Denn diese Manager sind nur dem Erfolg ihres eigenen Bereichs oder ihrer Geschäftseinheit verpflichtet.
Ja, genau. Also sie sind im Wesentlichen Vertreter ihres eigenen Turfs. Ne? Und das ist ja im Wesentlichen eigentlich genau das, was unsere Kernaufgabe so oft ist, dass wir nämlich diese Me-Manager, also diese Ich-Manager, zu We-Managern entwickeln. Vom Ich zum Wir, vom Individuum zum Team, das ist ja eigentlich genau der Kern dessen, was wir tun. Und natürlich wissen wir alle, es ist langwierig, es ist schwierig, es ist auch nicht immer erfolgreich, aber meistens. Und es ist eben nicht unmöglich. Und vor allen Dingen ist es für Unternehmen extrem lohnend und wertschöpfend. Und deswegen ist es eben so wichtig, die Energie dieser Manager umzulenken. Die sind ja auf der einen Seite auch eine richtig wichtige Ressource, weil die bringen unheimlich Energie und unheimlich viel Know-how mit. Aber dieses Know-how eben umzulenken von individueller Performance, also der Performance nur auf sich selbst bezogen, hin zu kollektiver Performance, das ist eigentlich das Entscheidende. Also weg von dem Siegen müssen hin zum Beitragen wollen. Und das ist ein enormer Schritt, aber ein enorm lohnender.
Ein enorm lohnender. Also wir nennen das ja immer T-Shape. Also so ein großes, fettes T. Ne? Und wenn man sich dieses T mal aufmalt, dann hat man diese vertikale Achse, sozusagen, worauf das T quasi steht. Das ist die individuelle Performance, das ist die Tiefenbohrung. Das ist das, was alle immer gut können. Denn das ist das, was sozusagen ihr Startpunkt ist. Aber wir brauchen eben den Balken, den oberen, queren, horizontalen Balken des Ts ganz genauso. Denn der steht für die crossfunktionale Zusammenarbeit. Also T-Shape-Teams sind die stärksten Teams, weil sie verstanden haben, dass sie die individuelle Performance mit der kollektiven Performance in eine gute Balance bringen müssen.
Ohne das eine für das andere zu opfern. Das ist ja genau das Entscheidende. Aber genau deswegen ist es ja auch so, dass wirklich gute CEOs, und die haben wir ja auch gesehen, dieses Jahr hätten wir vielleicht ein paar mehr sehen können, aber die haben wir auch gesehen.
Doch, haben wir auch gesehen dieses Jahr.
Seien wir mal nicht so. Nein, aber dass diese wirklich guten CEOs die Mitglieder ihres Führungsteams eben für Zusammenarbeit im Team in die Pflicht nehmen. Nicht nur ihre Mitglieder in die Pflicht nehmen, sondern auch sich selbst in die Pflicht nehmen und die Mitglieder dazu anhalten, auch sich selbst in die Pflicht zu nehmen. Und das wissen wir ja nun wirklich auch aus Erfahrung und das sagt uns ja auch die Forschung. Diese Persönlichkeit des CEO hat entscheidenden Einfluss auf die Dynamik im Top-Management-Team. Also wie der CEO agiert, so setzt es sich auch im Leadership-Team fort. Und dazu gibt es ja beliebig viele Studien. Aber wenn ein CEO eben ein solcher Siegermanager ist, also mit diesem dominanten, aggressiven Verhalten und so weiter, dann triggert er eben genau diese Verhaltensweisen auch im Team. Insofern ist es unsinnig, wenn ganz oft sich ein Siegermanager hinstellt und sagt, ich will, dass ihr als ein Team zusammenarbeitet.
Ja. Ja. Nein, das funktioniert nicht, weil der CEO ja Rollenvorbild ist und Rollenmodell ist und die Teammitglieder tatsächlich ihre Verhaltensweisen an ihm ausrichten. Also wenn er konkurrenzorientiert agiert, sehr dominant ist, dann trägt er dazu bei, das ohnehin vorhandene Konkurrenzverhalten noch weiter zu stärken im Team. Wir haben das ja gerade wieder erlebt. Also was passiert dann? Selbst die Top-Manager, die wirklich eine lange Karriere hinter sich haben, sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange und Angst ist im Raum physisch greifbar. Es ist unglaublich. Man erwartet jede Sekunde, jetzt explodiert er gleich.
Du sitzt da und denkst an diesen Film, ich weiß nicht, aus den 70er Jahren, Angst essen Seele auf.
Ja.
Und es ist eben ganz interessant, diese aggressive Siegermentalität führt dann eben zu zwei polaren möglichen Ergebnissen. Das eine ist Silo-Denken und Grabenkämpfe, ja, mangelndes Vertrauen, Konflikte, die einfach um des Konflikts selber durchgefochten werden, aber in denen es gar nicht um irgendein signifikant vernünftiges Ergebnis geht. Das ist das eine. Also es ist sozusagen das Muster Fight. Das andere Muster ist das Muster Flight, wo die jungen Leute im Grunde, wie wir es gesehen haben, da sitzen, nichts tun, eigentlich apathisch das alles über sich ergehen lassen und sagen, hoffentlich ist es bald vorbei.
Ja, und das Schönreden, so, ach, so schlimm
und ist es doch. Und das Schönreden ist halt so. Aber beide polaren Ergebnisse, also sowohl das Flight als auch das Fight-Ergebnis, sind beides keine Dinge, die ein Team in irgendeiner Art und Weise voranbringen.
Ja, ist ein guter Punkt. Aber ich wollte noch mal ganz zum Schluss auch durchaus den Blick erweitern, weil es geht ja nicht nur um diese Top-Teams. Wir haben gesagt, Siegermanager richten Schaden an. Das ist ja die Ausgangshypothese. Und das Schlimme ist ja eigentlich, und das erleben wir ja auch bei ganz vielen Klienten, der Schaden ist umso größer, je weniger hierarchisch Unternehmen organisiert sind. Also je weniger Top-Down. Das ist das Stichwort Matrix-Organisation. Ja, also fast alle unsere Klienten haben heute Matrix-Organisationen, weil wir in großen Unternehmen unterwegs sind. Je zeitgemäßer, moderner Unternehmen organisiert sind, wie in einer Matrix-Organisation, umso mehr Schaden richten tatsächlich diese Siegermanager an. Es ist eigentlich paradox, ja?
Ja, es ist paradox. Ist paradox und ist eben auch ganz interessant, dass die nicht verstehen offensichtlich, dass ihr eigenes Verhaltensrepertoire dem, was sie mit einer Matrix-Organisation erreichen wollen, eigentlich zuwiderläuft. Das ist völlig verrückt. Also ich meine, im Grunde, wie du sagst, ist es ja so, dass fast alle unsere Klienten mittlerweile diese sogenannten Matrix-Organisationen haben. Das heißt, kein Manager hat gegenüber dem anderen ein eingebautes Vorfahrtsrecht, sondern diese Matrix-Organisation basiert ja im Grunde darauf, dass alle Mitglieder des Teams gleiche Verantwortlichkeit haben, aber konkurrierende Ziele. Und das beste Ergebnis sich im Grunde daraus ergibt, dass die in einem produktiven Wettstreit um die beste Lösung ringen. Das ist ja eigentlich das, was so eine Matrix-Organisation ausmacht.
Ja, weil die moderne Matrix-Organisation setzt ja auf gegenseitiges Vertrauen und produktiven Konflikt. Also das ist ja sozusagen der Treibriemen einer Matrix-Organisation. Ohne produktiven Konflikt geht es nicht. Und damit natürlich auch auf die Bereitschaft zugunsten eines übergeordneten Gesamtziels Kompromisse einzugehen. Und das funktioniert natürlich bei Siegermanager nicht. Das haben wir ja schon häufig erlebt.
Das kann man sagen.
Ich denke da immer an dieses hübsche Beispiel. Ich sage nur, moderating the conflict between an irresistible force and an immovable object.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine meiner schwierigsten Klientensituationen gewesen. Also ich meine, the conflict between an irresistible force and an immovable object. Einer von diesen Leuten in dem Team war Physiker und das ist eine zentrale Paradoxie der Physik. Es kann nicht beides geben. Aber das war, wie gesagt, echt meine Mission Impossible, denn das war ja wirklich so eine Situation, wo zwei dieser Siegermanager sich wirklich in so eine absolute Sackgasse hineingeboxt hatten, könnte man fast sagen. Ja, also jeder von denen war ja mehr so im Highlander-Prinzip unterwegs, nach dem Motto, es kann nur einen geben.
Mhm, ja.
Und die Situation war am Ende so ausweglos, weil jeder der beiden eben im Grunde jedes Zugeständnis gegenüber dem anderen als Niederlage für sich selbst gewertet hat, als Verrat an der eigenen Sache und jedes Zugeständnis irgendwie als Sieg des anderen gesehen hat. Und das war einfach irgendwie furchtbar, weil jeder sagte, jeden Schritt, den ich auf den anderen zumache, ist eigentlich ein Eingeständnis meiner eigenen Schwäche. Und das war einfach eine derartig verfahrene Situation. Das hat den CEO damals 3 Jahre Nerven gekostet, die Organisation ohne Ende Nerven gekostet und jetzt sind beide nicht mehr da.
Ja, if you are in a hole, stop digging. Das war so ein bisschen das Prinzip.
Das ist von Donald Trump.
Genau.
Donald Rumsfeld.
Genau. Donald Rumsfeld. Und das haben sie tatsächlich immer weiter gemacht. Also,
nee, die haben immer weiter gegraben.
Genau, die haben immer weiter gegraben. Die Software von Siegern funktioniert einfach nicht auf der Hardware einer Matrix-Organisation. Das ist das Brutale. Eine Matrix-Organisation kann nur mit der richtigen Einstellung und den richtigen Verhaltensweisen funktionieren. Weil diese Hardware der Matrix basiert auf Kompromiss. Tja, und der Kompromiss kennt eben tatsächlich keine Sieger.
Und deswegen ist es eben so, dass Matrix-Organisationen auch nicht so oft gut funktionieren, wenn du nicht diese Software entsprechend umstellst. Ne? Also wenn du die Leute nicht anlernst, in dieser Matrix-Organisation gut zu funktionieren. Deswegen sagen wir ja auch immer, die Matrix-Organisation ist die schlechteste aller Organisationsformen, mit Ausnahme aller anderen. Das ist ja geborgt von Churchill, aber es ist schon so, es ist eine zeitgemäße Organisationsform, aber wenn du nicht investierst, die Leute darin zu unterstützen, darin zu funktionieren, in Anführungsstrichen, dann wird das nichts. Denn das stellt ja auch enorm hohe Ansprüche an die Führungskräfte. Denn sie müssen ja auf der einen Seite bereit sein, Verluste hinzunehmen. Ja, also wenn du in der Matrix-Organisation immer sozusagen mehr als 100% deiner Ziele erreichst, dann ist ja irgendwas verkehrt. Sondern du musst eben bereit sein, Verluste hinzunehmen. Und zwar sowohl Verluste an Autonomie, also du bist nicht mehr der alleinige Entscheider, Verluste an Kontrolle, weil andere Leute gucken dir rein, Verlust an Status und vielen anderen Dingen. Also das ist schon eine anspruchsvolle Geschichte. Und zum anderen musst du eben bereit sein, nicht nur für dich selbst potenziell Verluste zu akzeptieren, sondern auch anderen Kollegen auf gleicher Ebene Vertrauen auf Kredit zu geben. Also dich darauf zu verlassen, dass die schon nichts Schlimmes machen.
Dass sie im selben Modus unterwegs sind. Genau. Das ist genau das Problem.
Und das ist bei Siegermanagern dann eben echt ein heikles Spiel.
Ja, lass uns nochmal zusammenfassen. Also, was haben wir gesehen? Siegen ist kein sinnhafter Zweck, wenn es um Führung in Unternehmen geht. Siegermanager, ja, oder Manager müssen einfach die negativen Konsequenzen dieser Einstellung und dieser Verhaltensweisen mit im Blick haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss eigentlich die Energie und auch diese unglaublich positive, absolute Einsatzbereitschaft, das Kraftvolle von Siegermanagern umlenken vom persönlichen Sieg zum den besten Beitrag zum Ganzen zu leisten. Das sind natürlich, da ist unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Commitment mit dabei. Und das ist ja das große Positive dran. Aber es hat eben auch die negativen Seiten. Und das Dritte wäre, das hast du eben auch schon mal kurz gesagt, dieses We over Me. Also dieser Mindset des Wir statt des Ich. Ja, oder du hast gesagt, wir müssen vom Ich zum Wir kommen. So hast du es ausgedrückt, glaube ich. Das ist ja ursprünglich von Peter Drucker. The best managers never think I, they only think we.
Genau.
Und genau dafür müssen klassische Siegermanager komplett umdenken. Sie brauchen eine andere Einstellung, den We over Me Mindset. Und du hast neulich so ein tolles Foto gemacht, als wir im Aargauer Kunstmuseum eine Ausstellung besucht haben.
Ja, das
Unsere liebe Freundin hat uns dorthin eingeladen, Direktorin des Kunstmuseums, die ja so als die Nationalgalerie der Schweiz gilt, weil sie viele Schweizer Künstler, ältere und jüngere, aktuelle, beheimatet. Erzähl nochmal, wie war das Kunstobjekt? Das ist so super cool.
Ja, das war eine Stele, auf dem, wie aus Eisen, eine Eisenkonstruktion, stand obendrauf Mi. Und wenn man um diese Stele rumging, dann warf sie einen Schatten auf eine schwarze Eisenplatte an der Wand. Und in diesem Spiegelbild verwandelte sich das Mi in ein We. Das war so eine dreidimensionale Stele und das fand ich einfach so faszinierend.
Ja, großartig.
Also wir machen das vielleicht mal, dass wir das für den Podcast in LinkedIn für diese Folge als Signaturfoto machen.
Ja, das war wirklich besser, konnte man es nicht auf den Punkt bringen, sozusagen vom Ich zum Wir. Das war wirklich in diesem Kunstwerk auf den Punkt gebracht und sehr schön plakativ dargestellt.
Genau, und ich meine, das ist eigentlich ein guter Übergang, so auf dieser Stele stehen. Also man kann ja eigentlich sagen, was wollen wir unseren Hörern zurufen sozusagen, kann man einfach nur sagen, stoßt eure eigenen Denkmäler vom Sockel, befreit euch also wirklich vom Schatten dieser falschen Vorbilder oder dieser Prägungen, die vielleicht früher mal funktioniert haben, heute aber nicht mehr, auch wenn das nicht so leicht ist oder gerade weil es eben nicht so leicht ist.
Ja, denn das ist wirklich schwierig. Ich habe diesen Spruch, ist das ein Song? Old Habits Die Hard?
Ja, das ist ein Song von Mick Jagger.
Ja, Old Habits Die Hard. Also Mick Jagger hatte recht, ja.
Mick Jagger hat immer recht. It's the singer, not the song.
It's the singer, not the song. Nein, aber Old Habits Die Hard, ja. Ich meine, wir imitieren das Verhalten von Idolen, aber wenn sie stürzen, also spätestens dann müsste man das Verhalten ablegen. Aber Old Habits Die Hard, das ist nicht so leicht.
Um noch einen großen Rockstar zu zitieren, also ein Investitionsrockstar sozusagen, Warren Buffett, der hat auch diesen schönen Satz gesagt, The chains of habit are too light to be felt until they are too hard to be broken.
Ah, super.
Ja, aber es ist genau das. Ja, also es fühlt sich so leicht an, diese Routinen, man fühlt sich wohl darin, bis man sie einfach nicht mehr abstreifen kann.
Ja, unsere Frage ganz zum Schluss, die wir Ihnen sehr gerne in die besinnliche Zeit mitgeben möchten. Was ist denn Ihr Vorbild? Ihr Vorbild in Einstellung und Verhalten, das Sie geprägt hat oder auch heute noch prägt? Und ist dieses Vorbild eigentlich für die disruptive Zeit, in der wir leben, noch passend? Trägt dieses Vorbild noch? Oder müssen Sie sich davon verabschieden? Erzählen Sie uns davon. Wir freuen uns drauf.
Das war unsere Folge über falsche Vorbilder und was wir daraus lernen können und müssen. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert, gut unterhalten und vielleicht auch ein bisschen nachdenklich. Wir freuen uns auf alle Fälle wieder auf Ihr Feedback, auf Ihre Ideen und auf Ihre Fragen.
Mailen Sie uns also gerne. Sie merken, wir sind hoch motiviert, wenn wir Feedback von Ihnen bekommen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
Erfolgreich führen in einer unführbaren VUCA-Welt startet ja damit, sich souverän selbst zu führen. Also es geht darum, Ihren inneren Kompass zu definieren und die eigenen unproduktiven Routinen zu erkennen, um sich dann nachhaltig zu verändern. Wenn Sie Lust haben, genau daran zu arbeiten, also an sich selbst am Ende, dann bieten wir im April 2024 wieder eine weitere Runde unseres Leadership-Programms an für Top-Führungskräfte. Der Titel: Souverän – Führen in einer unführbaren Welt. Wir stellen gerade wieder eine perfekte Lerngruppe zusammen, eine Gruppe von Managern, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Die Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website und die Links zu unserem Programm in den Shownotes dieses Podcasts.
Frei nach Harpe Kerkeling sage ich jetzt mal, wir sind dann mal weg.
Ja, genau. Wir sind nicht weg, wir sind nur woanders.
Wir sind nur woanders, weil uns treibt es schon das zweite Mal in diesem Jahr wieder nach Nairobi zu unserer eigenen Leadership Academy, wo wir mit 40 kenianischen Talenten arbeiten dürfen und 10 Top-Manager mitnehmen, die uns dort als Coaches zur Seite stehen und uns unterstützen in der Kleingruppenarbeit. Das heißt, wir sind jetzt wieder mit dem Kopf ganz woanders und tief in der Entwicklungsarbeit, in unserem philanthropischen Projekt. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört und dazu finden Sie auch Infos auf der Website. Wir packen gerne einen Link in die Shownotes. Viel Freude am Führen!